Herzlich willkommen im Studio Intakt. Schön, dass du da bist. Diese Folge ist eine etwas besondere Folge, denn sie ist die erste einer sechsteiligen Reihe zum Thema Resilienz, die ich mit meinem lieben Kollegen Manuel Hillecke aufgenommen habe. Diese Reihe erscheint nicht nur hier im Studio Intakt, sondern auch auf Manuels Podcast, der Hillekes Podcast heißt, und auf unserem YouTube-Channel Musiker Coach Collective, den wir gemeinsam mit Saskia Worf und Peter Palmer vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben. Und deswegen hört sich das hier oder da ein wenig anders an als vielleicht sonst hier an dieser Stelle. Wunder dich nicht, aber du kannst dich jetzt freuen auf 6 Folgen zu den verschiedenen Kompetenzfeldern, Säulen, Schlüsseln der Resilienz, was wir darüber denken, warum das für MusikerInnen relevant ist. Und es geht gleich los mit einem Fokus auf Optimismus. Studio Intakt, der Business- und Live-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung.
Hallo meine Lieben, ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Hier zu unserem ersten Podcast. Kirsten?
Ja.
Hi.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Im sonnigen Januartag, es ist schweinekalt.
Ja, zumindest in Berlin, aber hier auch in Mainz, ja.
Ja.
Wir machen heute einen Doppelpodcast, der erscheint sowohl bei Studio Intakt als auch bei mir auf meinem Podcast. Deswegen wundert euch jetzt nicht, wenn wir so hin und her switchen. Also das ist jetzt heute normal. Es wird auch demnächst normal sein, weil wir nämlich vorhaben, eine kleine Reihe zu starten, und zwar zum Thema Resilienz. Kirsten, das war deine Idee, weil es ja im Musiker-Coaching eine ganz große Rolle spielt, und ich habe ja eine Resilienz-Coach-Ausbildung gemacht, und wir wollen uns heute mal über die Säulen der Resilienz unterhalten, und das aber dann in den nächsten Folgen durchdeklinieren und so ein bisschen zusammenfügen, vergleichen, bearbeiten, wie auch immer, dass ihr mal vielleicht eine genauere Vorstellung von den einzelnen Komponenten bekommt. Genau.
Ja, ich kann es ja auch nochmal kurz sagen, warum ich auf die Idee gekommen bin, weil, also erstens habe ich so den Eindruck, Resilienz ist so eine Art Modewort auch, wobei ich aber auch schon jemanden neulich getroffen habe, die gesagt hat, das war ja vor 10 Jahren, war das mal sozusagen angesagt und Thema. Finde ich aber nicht. Also ich finde es auch gerade im Moment wirklich ein wichtiges Thema. Aber viele, viele, auch insbesondere Musiker oder die sich jetzt nicht so mit Beratung oder Coaching beschäftigen, denen sagt das Wort Resilienz erstmal gar nichts, ne? Oder nur wenig. Und ich habe das Folgendes festgestellt. Ich hatte in meinem Newsletter geschrieben, dass ich in der Hochschule ein Resilienzseminar gemacht habe und dass ich da so viele Anmeldungen hatte. Und dann hatte ich sofort Post, ja, ich brauche auch Stressberatung, ja. Und da ist mir dann auch nochmal aufgegangen, okay, Resilienz, die Leute haben irgendwie Stress, springen darauf an. Ich hatte auch in der Hochschule so viele Anmeldungen zu dem Seminar wie eigentlich sonst nicht. Das fand ich super interessant. Und dann dachte ich mir, es wäre doch eigentlich nochmal schön, wenn wir beide, die wir uns ja auch viel mit dem Thema beschäftigt haben, nochmal so aufdröseln, dass das jetzt nicht nur Stressmanagement ist im engeren Sinne, sondern eigentlich wie nennt man das, 360-gradiger oder so umfassender, ganzheitlich, ne, um ein anderes Modewort zu bemühen, ist und ganz viele Komponenten enthält, nämlich je nachdem, welchem Konzept man folgt, so entweder so 7 Säulen, hat man schon mal gehört, oder 7 Schlüssel oder 7, was noch, Faktoren. Es gibt aber auch ein Modell, wo 8 Faktoren dabei sind, eigentlich egal. Und das Erste, was Manuel auch, oder was du gesagt hast zu mir, Manuel, war, naja, hängt ja alles mit allem zusammen. Ja, alles hängt mit allem zusammen. Das ist auch wichtig, finde ich. Und das wäre schön, wenn wir das irgendwie schaffen, so ein bisschen plastischer hier in unserer geplanten Reihe darzustellen, auch im Sinne von so, bei welchen Themen ist es eigentlich auch relevant für Musiker.
Ja, ich will auch noch mal kurz was zur Einleitung sagen, weil ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema beschäftigt, habe ja auch diese Ausbildung gemacht und immer mehr jetzt davon abgekommen, das so technokratisch zu sehen, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier 7 oder 8 Punkte, das ist alles richtig, das stimmt auch alles, aber es ist natürlich viel, viel komplexer. Und das ist ein schöner Einstieg, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber in der Musik gibt es einen Ausdruck oder ein Kumpel von mir, der benutzt immer beim Songwriting einen Satz. Und den finde ich unglaublich geil. Auf Manuel ist es eh alles nur ein Song. Und, also was er damit sagen will, ist, es hat halt, also der sieht halt das große Bild. Und genauso ist es hier eben auch. Heute zum Beispiel würde ich sagen, eine Resilienz-Coach-Ausbildung ist ein weißer Schimmel, ja. Also das heißt, Resilienz ist für mich erstmal sowohl Voraussetzung als auch Endziel dessen, was man erreichen sollte, wenn man sich mit dem Thema Coaching, wenn man sich mit dem Thema Selbstreflexion beschäftigt. Weil letzten Endes geht es genau darum, in sich zu ruhen und aus einer relaxten Haltung heraus auch Entscheidungen treffen zu können und in seine Kraft zu kommen. Und all das, über was wir jetzt die nächsten Folgen Dinge erzählen und auseinandersetzen, ist im Prinzip genau das. Ne? Das ist eigentlich für mich so die Quintessenz. Dass Resilienz als Modewort, gebe ich dir total recht, ist ein Modewort. Es hat wahnsinnig viel mit, oder es ist, der Ursprung ist natürlich Stress, nicht Resistenz, aber Umgang mit dem Stress. Also wie kann ich Stress für mich vermeiden, aber auch wenn er da ist, so umwandeln, dass ich ihn für mich nutzbar machen kann, ohne dass er mir schadet. Ja? Das ist für mich Resilienz. In der Physik gibt es ja diesen berühmten Vergleich, Resilienz, also dass eine Materie zum Beispiel, wenn so ein Gummiball, den man zusammendrückt, ja, der
wieder geht halt
danach
Form
wieder in die normale Form. So, und dieser Begriff Resilienz kommt eigentlich daher, dass wir quasi in unserer Form nicht beschädigt werden oder in unserem Zustand, sondern dass wir in der Lage sind, damit gut umzugehen, ne, um daraus zu wachsen. So, das ist vielleicht so mal als philosophischer Überbau.
Stehaufmännchen, ne, die ein Ungewicht haben, dass wenn man sozusagen dran stößt von außen, dass sie wieder zurückkommen. Wobei ich würde es sogar fast noch weiter fassen oder möchte das, nämlich dass ja auch gerade heute wir so eine Art Zukunftsorientierung haben, das gehört für mich dazu und das, finde ich, ist nicht immer eine Frage, ob die Auseinandersetzung mit der Zukunft was mit Stress zu tun hat, sondern auch eher ausdrückt, resiliente Menschen sind auch in der Lage, vorauszusehen, so was kommt und offen dafür umzugehen mit Veränderungen. Ne? Und das muss nicht immer aus Stress resultieren. Das kann ja auch sein, dass man eben Dinge, die von außen kommen oder selber auch eine Haltung hat, die einen in die Lage versetzen, offen und flexibel auf Veränderungen, die auf einen zukommen, zu reagieren, ohne in Stress zu geraten und auch vielleicht ohne sozusagen den Kern der eigenen gesunden Psyche zu gefährden. Und das finde ich einen Punkt dabei auch noch. Bei diesen Ansätzen. Ne? Und deswegen ist es ja auch, wie du sagst, da gebe ich dir völlig recht, alles hängt mit allem zusammen, es ist alles ein Ding. Und es geht darum, dass wir halt unsere innere Stärke erstmal saven, also sichern und dann aber auch vielleicht sogar aufbauen können und um den Anforderungen des Lebens einigermaßen entspannt entgegengehen zu können oder sie anzunehmen, ne?
Willst du denn vielleicht einfach mal kurz mal diese 7 oder 8 oder 9 Punkte, je nach Literatur unterscheiden die sich, vielleicht mal kurz mal aufzählen, damit ihr da draußen wisst, was wir jetzt eigentlich meinen. Weil wir sind jetzt die ersten 10 Minuten, waren wir jetzt sehr allgemein.
Jetzt werden wir mal konkret.
Können wir jetzt mal konkreter werden und dann werden wir uns einen Punkt raussuchen und werden versuchen dann in den nächsten Folgen, wie viele Folgen es werden, sind wir noch nicht, aber das mal miteinander zu verbinden.
Ja, also ich habe hier zuerst, ist auch relativ egal, womit man anfängt, ne? Optimismus und positives Selbst- und Weltbild. Das finde ich immer, damit fange ich auch immer in meinen Seminaren gerne an. Also einer meiner wichtigsten Coaches hat immer zu mir gesagt, die, die ins Coaching kommen oder die in die Therapie gehen, das sind eigentlich die Gesunden, ne? Und die, die auch positiv in die Welt gucken und auch ein positives Selbst- und Weltbild haben. Das finde ich, fand ich immer eine ganz schöne Ermutigung für Leute zu sagen, so, ich bin ja nicht beschädigt oder krank, um mir Hilfe zu holen oder mich mal von außen zu beraten zu lassen. Das ist für mich erstmal schon so ein Zeichen für Optimismus. Ich mache einfach mal weiter, ne? Ich gehe mal da durch. Dann gäbe es Akzeptanz und Realitätsbezug, sodass man die Dinge so annimmt, wie sie sind. Lösungsorientierung und Kreativität, Selbstregulation und Selbstfürsorge, Selbstverantwortung und Gestaltungskraft, Beziehung und Netzwerke und fast zuletzt Zukunftsorientierung, Vision und Werte. Und was ich auch noch wichtig finde, dann haben wir die 8 zusammen, Improvisationsvermögen und Lernbereitschaft. Ja, und das sind sozusagen diese Kernbereiche oder Kompetenzen, so kann man es ja auch nennen, die man ausbauen kann. Und natürlich können wir sind ja nur Menschen, wir können nicht auf allen Gebieten gleich geil sein, ja. Und sind es auch nicht. Was ich in dem, da möchte ich auch nochmal sagen, was du immer wieder vorbetest uns, ne, stärken, stärken. Ne, es ist auch, da kann man auch mal gucken, so, was kann ich denn eigentlich ich als heutige Person besonders gut und was kann ich noch ausbauen und stärken und nutzen. Und indem es mir bewusst ist, dass etwas eine Stärke ist, auch auf diesen Gebieten, halt eben auch mehr innere Sicherheit gewinnen und dann zu gucken, so bei den Sachen, wo ich jetzt nicht so toll mich fühle, wie kann ich das ausbauen, ja, ohne jetzt irgendwie zu denken, ich muss alles muss gleich gut ausgeprägt sein. Das ist ja nicht so.
Ja. Ne? Ich will noch eine Sache ergänzen. Das ist aber, naja, also wir kommen dann darauf, wie die Sachen miteinander zusammenhängen. Man hat dann oft den Eindruck, dass es doppelt gemoppelt ist. Aber es ist vielleicht ganz gut, weil es verschiedene Perspektiven sind, ja. Also ich habe hier noch stehen, Freudfähigkeit, Humor. Da streitet man sich drüber, ob man das mit dazu nimmt. Das könnte ja genauso gut bei Optimismus reinpacken. Ne? Aber es gibt so einen schönen Indikator eigentlich für Optimismus. Also wenn du noch in der Lage bist, über das, was dir passiert, das humorvoll zu betrachten, dann hast du schon mal ziemlich gute Karten, ja, dass es dir einigermaßen gut geht, ja. Also wenn du diese, wenn du noch die Möglichkeit hast, humorvoll mit Problemen umzugehen, dann ist es eigentlich auch schon ein Zeichen von Resilienz. Ja?
Wie war denn das heute Morgen mit mir und meinem Humor, bevor wir hier angefangen haben?
Naja, wir hatten technische Probleme, ja. Okay, aber dann lass uns doch vielleicht mal eins aussuchen. Vielleicht nehmen wir einfach das erste. Optimismus, positives Selbst- und Weltbild. Auch noch so einen anderen Ausdruck dafür, den ich gerne ergänzen möchte, der mir sicherlich wieder einfällt. Ich habe mir gerade vergessen. Warte mal, gib mir 5 Sekunden. Boah, ich habe gerade einen Blackout. Mir liegt es auf der Zunge, mir fällt einfach das Wort nicht ein.
Es kommt gleich.
Übernimm du gerade mal.
Ich bin optimistisch. Ich überleg
mal. Nee, mach du mal weiter. Ich habe gerade einen Blackout.
Okay. Optimismus. Also positives Selbst- und Weltbild. Ganz einfach erstmal. Es gibt ja Menschen, die kennen wir ja auch, die erstmal in allem oder die eher dazu geneigt sind, negative Szenarien zu entwerfen. Also beispielsweise, wenn sie mit der Bahn fahren. Ich hatte mal einen Kollegen, der ist schon grundsätzlich, der geht immer grundsätzlich davon aus, dass alles schief geht, was schief gehen kann. Ne? So, also wenn ich mit dem Zug fahre, ist er auf jeden Fall pünktlich. Ich bin, oder wenn man einen Parkplatz sucht, ne? Gibt ja Leute, die sagen immer, der Parkgott ist auf meiner Seite, die finden auch einen Parkplatz vor dem Ort, wo sie hinwollen. Also Menschen, die eigentlich eher so das Schlechte erwarten oder die das Gute erwarten, ne? Die haben es natürlich ein bisschen schwerer, naturgemäß optimistisch zu sein. Und es geht dann auch nochmal weiter über Menschen oder Ausgänge von Dingen, ne? Also ich bemühe da oft das Rheinische Grundgesetz, wie heißt das, oder der Paragraph, ich weiß nicht, 2 oder 3 ist es.
Immer Jote Jange.
Hätte noch immer Jote Jangen.
Ja.
Ne, das ist sozusagen der Ausdruck eines positiven Weltbildes, also dass man nicht immer vom Worst Case ausgeht zuallererst, sondern guckt. Ne? Das heißt nicht, das finde ich auch nochmal wichtig, dass man, dass ein positives Weltbild bedeuten soll, dass man permanent denkt, oh, alles ist super oder es kann nichts passieren, sondern dass man das so auf dem Zettel schon hat, wie Worst Cases aussehen können, aber jetzt nicht primär damit rechnet, sondern erstmal davon ausgeht, okay, es wird schon klappen oder wir werden was hinkriegen oder wir werden auch Lösungen finden. Und schon sind wir, ne, Lösungsorientierung, schon sind wir wieder bei einem der anderen, bei der Parameter, die wir da haben. Ne? Aber gehen wir nochmal zurück. Positives Selbstbild. Finde gerade unter Musikern, begegnen mir viele, viele Menschen, die mit sich selber sehr hart ins Gericht gehen und sich selber auch sehr, sehr negativ oft innerlich bewerten, ne? Also, und oder ihre Eigenschaften, das ist manchmal Mangel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sind aber auch lange alte, gewohnte Muster, die man hat, wie man sich selber anguckt, ne? Und ja, das ist oft, also daran wird sehr, sehr oft gearbeitet im Coaching, an dem, an einem positiven Selbstbild. Und das hängt ja dann auch zusammen, wenn ich mich selber ein bisschen positiver betrachte, kann ich auch ein bisschen besser in die Welt gucken und da mal sehen, was ist denn da Positives. Und das Ganze macht einen meiner Ansicht nach auch ein bisschen optimistischer.
Frage dann, ist jetzt, Entschuldigung.
Ja, nee, sag du.
Frage ist natürlich, was heißt denn das jetzt überhaupt? Und ich glaube, dass für uns ist das jetzt zum Beispiel selbstverständlich, aber ich kenne einige Leute, wenn ich denen das jetzt erzählen würde, würden die mich sofort fragen, was meinst du denn damit? So, und dann geht es ja schon los. Ne? Und ich finde, und das ist auch das, was mich bei diesen Säulen stört. Das ist natürlich eine Erklärung. Es ist ja wie immer wahnsinnig komplex und viel, viel, vielschichtiger, als man denkt. Mir ist übrigens das Wort wieder eingefallen, Zuversicht. Zuversichtlich. Das kann man auch super in diesen Punkt mit integrieren. Ne? Das ist, hilft zum Beispiel auch, wenn ihr verschiedene Analogien findet oder Synonyme, die das Gleiche ausdrücken, weil es kann sein, dass bei mir zum Beispiel ist der Ausdruck Optimist eher negativ besetzt, weil ich würde mich als positiven Zweckpessimisten bezeichnen. Ja? Also ich bin so der klassische Risk Manager. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zuversichtlich bin. Das heißt, ich will damit nur sagen, man kann für sie, also die verschiedenen Wörter haben für einen selbst eine unterschiedliche Bedeutung. Und ich kenne auch so Glückskinder, die sagen, ja, ich finde immer einen Parkplatz und so. Und es ist auch meistens so. Ich will damit nur sagen, das ist nicht meine Herangehensweise. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zuversichtlich bin. Also ich will damit nur sagen, man sollte für sich selbst diese Begriffe mal aufdröseln. Was bedeutet das denn für mich überhaupt? Ne? Oder zum Beispiel auch dieser Begriff Humor, der für mich auch da rein. Ich kann mit einem Galgenhumor, bin ich eigentlich auf der ersten Ebene negativ. Aber auf der zweiten Ebene nicht positiv. Und also, ne, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, und dann wird es ja schon fast Metaebene und philosophisch und so. Aber ich finde, es ist, man sollte sich immer den jeweiligen Charakter angucken. Und was passt dann zu dem Charakter, wie er mit diesem Thema umgeht? Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Musiker bewerten sich hart, weil das in der Ausbildung angelegt ist, zumindest in der europäischen Ausbildung. In der amerikanischen nicht so, aber da werden es halt dann die, wo es great klingt, werden es dann halt. Und bei den anderen, wo man sagt, wo man nur sagt, dass es great klingt, werden es halt nicht. Ja? Also das ist halt dann auch natürlich eine bigotte Moral, die dahinter verborgen ist. Das ist bei uns nicht so. Bei uns sagt man einem hart ins Gesicht, spielt Scheiße. So, in der Ausbildung. Und das ist natürlich auch Quatsch, weil vielleicht sind Teile noch nicht so gut und vielleicht sind Teile vielleicht wirklich Scheiße. Aber es gibt auch immer Teile oder Teilbereiche, die vielleicht schon sehr gut sind. Und das wird auch verschwiegen in der Ausbildung. Oder es wird
marginalisiert.
Genau, es wird marginalisiert. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Schwächen und wir konzentrieren uns nicht auf die Stärken. Ja, wenn man sich jetzt aber mal die komplette Musikergeschichte anguckt, kein Musiker den wir kennen, den wir schätzen, den wir lieben, hat sich jemals auf seine Schwächen konzentriert? Niemand. Sonst würden wir ihn schlicht nicht kennen. Und das ist in der Ausbildung, wird uns das oft ausgetrieben, weil wir diesen handwerklichen Teil so sehr sehen und in den Fokus stellen. Besonders in der klassischen Ausbildung. Also immer dann, wenn es nicht so kreativ wird, kommt das Handwerk ins Spiel. Und das Handwerk ist natürlich, weil es in der Musik so ein komplexes Thema ist und auch ein sehr komplexes Handwerk ist, vielleicht sogar das komplexeste Handwerk, was es gibt. Wenn das dann nicht so ist, dass du überall eingesetzt werden kannst, dann bist du sofort schlecht. Das ist natürlich blanker Unfug. Aber aus der Perspektive des handwerklichen Musikers stimmt es vielleicht. Aber aus der Perspektive des kreativen Freelancers stimmt es vielleicht überhaupt nicht. Und damit sind wir eigentlich schon bei einem ganz wichtigen Thema, was wir jetzt immer wieder auch verknüpfen werden. Also sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, du stimmst mir dazu. Das ist ja der Perspektivwechsel. Und der ist jetzt zum Beispiel gar nicht hierbei. Also bei diesen 7 Säulen. Ne? Weil es für uns ein Tool ist. Aber der taucht ja immer wieder auf, um diese 7 Säulen für uns zu evaluieren und zu schauen, wie verorte ich das denn jetzt? Hm. Und das wäre jetzt für mich nochmal so eine, ja, oder mein Erklärungsversuch, wie man mit dem Thema einsteigen oder umgehen kann, indem man sich eben mal versucht anzuschauen, seine eigene Situation oder jedes einzelne dieser Grundthemen sich mal nimmt, jedes einzelne Grundthema nimmt, das mal versucht, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, so wie es gerade mal in einem praktischen Beispiel
erklärt. Mir ist bei dem, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, auch noch ein weiteres Wort, finde ich, was für mich hier reinpasst, eingefallen, nämlich Vertrauen. Ne? Vertrauen in sich selbst, aber ja, auch Vertrauen ins Außen. Und ja, also du hast jetzt sozusagen diesen anerzogenen, eher pessimistischen Blick auf einen selber, gerade in der Klassikbranche nochmal genannt. Und ich würde dann gerne noch ergänzen, dass ich ja viele Musiker kenne, die auch erwarten, dass Dinge schlecht laufen. Mhm. Ja, also so, oder dass sie keinen, also das finde ich oft bei Menschen, die in Orchestern arbeiten, dass sie keine Möglichkeit haben, Dinge zu verändern, die für sie nicht okay sind. Ne? Also ja, das sozusagen nach dem Motto, das war schon immer so, das wird sich auch nicht ändern, das wird schon immer so bleiben und ich habe eh keine Möglichkeit zu gestalten. Und da sind wir auch schon gleich wieder bei einem anderen Punkt, der dann da heißt auch erstens Selbstverantwortung und Gestaltungskraft, aber den meinte ich jetzt gar nicht zuerst, sondern ja doch, dass man eben Eigenverantwortlichkeit auch spürt, wahrnimmt und überhaupt sieht. Aber wenn man, und Lösungsorientierung, ne? Also du kannst ja nur sehen, Lösungen sehen, ne? Also die Lösungsorientierung für mich ist, ich möchte was lösen, also beispielsweise ich fühle mich im Orchester nicht wohl, weil da krass gemobbt wird, das Klima ist schlecht oder so und dann habe ich ja die Wahl, wie gehe ich denn damit um? Ne? Also ich brauche ein positives Selbstbild, um zu sagen, okay, ich verstehe mich als eine Person, die im Umfeld etwas verändern möchte oder in mir selber erstmal, ne? Und ich habe auch die Hoffnung und die Zuversicht und das Vertrauen und den positiven Blick auf die anderen, dass ich schon Menschen finde, die mit mir an einem Strang ziehen, mit denen ich mich verbünden kann. Dann sind wir beim Thema Beziehung. Ne? Also ich finde das ganz schön, dass du Perspektivwechsel reingebracht hast. Also man kann sozusagen ja immer ein einziges Phänomen, also wie beispielsweise ich fühle mich nicht wohl in meinem Orchester oder in der Ausbildung. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug, um das zu erreichen, was ich gerne erreichen würde. Ne? Dann kann man all diese Punkte mal nehmen und wie eine Brille aufsetzen, ja, und so zu überlegen, wie sieht es denn jetzt hier aus mit meinem Optimismus? Glaube ich da dran? Habe ich Vertrauen? Wie empfinde ich mich in der Interaktion mit den anderen? So, welche Lösungen sehe ich? Ne? Habe ich das Gefühl, ich kann kreativ sein? Achte ich auf mich? Achte ich auch auf meine Grenzen, auf meine Kräfte, wenn ich versuche, irgendwelche Probleme zu lösen? Ne? sowas, was kommt noch? Ja, oder weiß ich überhaupt, welche Werte mich steuern, um dann auch zu sehen, warum ist mir denn irgendwas wichtig oder nicht, ne? Und clash ich zusammen, weil ich vielleicht der einzige Mensch bin, dem irgendwas wichtig ist.
Ja, und das sind natürlich,
also all diese Sachen, die, also, und das ist für mich ja auch schon so ein Perspektivwechsel, dass man ich will es gar nicht immer Problem nennen, sondern jedes einzelne Thema oder Herausforderung eben angucken kann, unter dem Aspekt.
Ja, und das ist natürlich auch alles ein Prozess. Also das, über was wir jetzt hier sprechen, das muss man genauso üben wie sein Instrument.
Oh ja, genau.
Ja, das sind keine Sachen, wo du ein Seminar besuchst und dann sagst du, ja super, jetzt bin ich resilient. Das ist natürlich ganz großer Kokolores. Sondern ich kann euch jetzt schon sagen, es dauert leider genauso lange, wie ein Instrument lernt. Vielleicht nicht ganz so lange, aber es macht schon Sinn, sich da 2-3 Jahre mit zu beschäftigen, ja. Bis man diese Sachen wirklich verinnerlicht.
Man lernt auch nie aus da, weißt du? Nee. Ich meine, wie lange beschäftigen wir beide uns mit dem Thema oder so? Und ich meine, es gibt immer wieder Fälle, da auch Zeiten, da ist man resilient oder Aspekte, wo man resilient ist. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel im Beruf wahnsinnig resilient sind, aber dann beispielsweise, wenn sie im Privaten mit irgendetwas, weiß ich nicht, Trennung, Tod, Krankheit befasst sind, dann irgendwie kein bisschen resilient sind. Ne? Also so, das heißt, es kommt auch ganz oft auf das Feld an, in dem man sich bewegt. Ne? Also deswegen, das ist genau wie auch wie bei Musik, man lernt nie aus, es hört nicht auf. Ne?
Was ich noch dazu sagen wollte, ist, also ihr habt ja jetzt schon ein Tool, habt ihr jetzt ja schon mitbekommen, das wäre der Perspektivwechsel. Aber um diesen Perspektivwechsel leisten zu können, braucht man noch ein anderes Tool oder eine andere Grundbereitschaft. Und zwar ist das eigentlich der Schlüssel, wie man Stress beikommen kann. Da sind wir schon wieder beim Thema Resilienz. Das wäre nämlich das Phänomen Reizreaktion. Ja? Also ich kann ja immer, wenn irgendwas passiert, kann ich ja sofort reagieren. So wie ich das mein ganzes Leben lang unter Umständen gemacht habe. Oh nein, Gottes Willen, ah scheiße. Das geht schon bei der Sprache los. Ja. Ich kann aber auch sagen, ich reagiere erstmal nicht und beobachte erstmal nur. Und warte mal so ein bisschen, also ich mache mit meinen Coaches immer so eine kleine Übung, warte nochmal 5 Sekunden oder 10, bis du irgendwas machst. So. Und dann kannst du immer noch sagen, scheiße. Ja. Du kannst aber auch sagen, kannst auch gar nichts sagen. Also das ist so eine kleine Übung, die man mal machen kann. Die kann man zum Beispiel super im Straßenverkehr machen. Wenn einem irgendwas nervt, einfach mal nicht reagieren. Das ist eine ganz konkrete Übung. Nicht sagen, du Arschloch, sondern, oder man kann sich auch was anderes antrainieren. Man kann sagen, ich wünsche Ihnen auch einen guten Tag. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Perspektivwechsel. Ja? Also das sind jetzt alles, ist jetzt ein bisschen humoristisch, aber das macht so ein bisschen klar, was der Kern der Sache ist. Also, dass ich eben nicht in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Ach Gott, ich bin so schlecht. Ach Gott, ich bin so scheiße, wenn ich in der Musik einen Fehler gemacht habe. Sondern, dass man das erstmal nicht kommentiert. Sondern, dass man erstmal das, was gerade passiert ist, so stehen lässt, beobachtet, abwartet mit der Reaktion. Also Perspektivwechsel, Reiz und Reaktion, das ist für mich die Voraussetzung, dass all die Dinge, über die wir jetzt hier sprechen oder die wir miteinander verschränken und verknüpfen, überhaupt erstmal wahrgenommen werden können. Weil sonst kriegst du das ja gar nicht mit. Also wenn du nicht zur Ruhe kommst und wenn du immer nur in einer sofortigen Reaktion bist, dann dann wird es halt ein bisschen schwierig, sich mit diesen ganzen Aspekten wirklich ernsthaft zu beschäftigen, weil dann lässt man die ja gar nicht an sich ran. Und dann sind wir halt im Coaching, dann sind wir eigentlich schon in der Therapie. Ja? Weil das sind ja klassische Therapie-Tools, Coaching-Tools. Und wenn man das verinnerlicht oder wenn man das übt, dann taucht man eigentlich immer tiefer in diese ganze Materie ein und hat dann auch Lust, sich damit zu beschäftigen oder auch mit sich selbst zu beschäftigen. Also wir sind ja bei Optimismus, positives Selbst- und Weltbild und das hatten wir schon den Begriff Zuversicht, wir hatten den Begriff Vertrauen, wir hatten aber auch vielleicht den Begriff Galgenhumor. Ich finde ganz wichtig, dass also für sich persönlich einen eigenen Weg dafür zu finden. Also wir zwei sind, ich mach's mal an unseren beiden Persönlichkeiten klar. Ich bin zum Beispiel der Typ, der sagt sehr schnell Scheiße. Du sagst das eher nicht. Du versuchst das dann eher, das mag mit unserer Sozialisation und Erziehung zusammen zu tun haben, aber ich würde dich mal so einschätzen, dass ich da ein bisschen extremer bin als
du. Du hast mich noch nicht im Straßenverkehr erlebt.
Gut.
Nein, aber da würde ich auch so einschätzen.
Ja. Ne? Aber ich finde dann immer interessant, wenn du im klassischen Coaching bist, ja, Gedanken werden zu Sprache, Sprache werden zu Handlungen und bla 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 bla. Die Frage ist doch, wie geht's mir dabei? Meine ich das auch so? Oder ist das für mich ist das für mich ein Wesenszug? Ist das ein Charakter? Muss ich jetzt diesen ganzen Charakter ändern, um optimistisch oder ein positives Selbstbild zu entwickeln?
Musst du ja nicht.
Ja, also, genau. Aber genau. Ich finde wichtig, dass individuell auf jeden Einzelnen für sich selbst oder auch, wenn man im Coaching ist, für seinen Coachee, für seine Klienten, dass man das kapiert, dass man das checkt, dass ich den da abhole, weil ich kann den ja nur da abholen oder diejenige, wo er ist. Ich kann aus ihm jetzt keinen anderen Charakter zaubern. Das muss ich auch gar nicht. Sondern, dass man damit kreativ umgeht. Ja? Das finde ich halt
aber
auch...
Also Da kommen wir zu einem Punkt, der mir noch, Entschuldigung, wenn ich das hier reingrätsche, aber mir ist der Punkt ist mir eben nämlich noch gekommen, wir haben auch noch einen weiteren Begriff, der sehr wichtig ist, nämlich Bewertung. Also was passiert denn, also Reizreaktion und diese Lücke, das ist ein super Tool, finde ich, das ist wirklich sehr, sehr gut. Was passiert denn, wenn wir reagieren? In der Regel bewerten wir was. Also wir bewerten entweder uns oder die anderen oder das, was passiert. Wenn wir jetzt nochmal dieses Parkplatzbeispiel nehmen, die Leute, die an den Parkgott glauben, dass der wohl gesonnen ist, ne, die rasten aber nicht aus, wenn sie den Parkplatz nicht kriegen, sondern die sagen dann, ja, okay, habe ich halt heute, ne, heute hat halt nicht geklappt zum Beispiel. Ne? Okay. Wohingegen Menschen, die immer alles negativ sehen, dann sofort sich selber als Opfer empfinden. Und das ist ja eine Bewertung. Ja, scheiße. Also ich finde, man kann ruhig auch mal, weiß ich nicht, aus der Haut fahren oder so. Und so bin ich dann eigentlich auch ein bisschen. Ich muss erstmal mich entlasten, indem ich zum Beispiel rummecker, ja. So wie heute über die Technik, ne, dass ich merke, so, in mir steigt was auf, so ein Ärger darüber, ja, dass die Technik nicht funktioniert. Ich finde auch keine Lösung. Das kann man ja bei jeder Art von Problem haben, ja. Auch also hat man ja im Alltag ganz oft, auch als Musiker, egal. Ne? Also irgendwas läuft nicht so, wie es soll, und dann merke ich, in mir steigt Ärger auf. So, und dann kommt. So, wo packe ich diese Lücke hin, von der du sprachst, ne? Und für mich war das zum Beispiel heute Morgen so, dass ich wusste, okay, ich kann dir gegenüber sagen, wow, ey, ich bin gerade voll genervt, ne? Und dann hole ich mal Luft und dann ist auch wieder gut. Und man kann den anderen dann auch, der andere kann einen auch ablenken oder sagen, ey, guck mal, ist ja nicht so schlimm, wir machen das jetzt trotzdem. Oder man sucht gemeinsam eine Lösung oder was weiß ich, ne? Also das heißt, da ist ja auch jeder anders, was man dann braucht in so einer Situation. Aber es ist auch wichtig, sich zu kennen. Ne? Also für mich ist wichtig, ich brauche kurz so eine Abfuhr von dem Druck, der innerlich kommt, wenn ich in Stress gerate. Das war jetzt nicht stressig, es war einfach ärgerlich, ne? Ja. So, oder ich habe mich geärgert. Ich hätte mich auch gar nicht ärgern müssen. Ich habe gesagt, oh ja, macht ja nichts, ne?
Ja, das ist dann die Königsdisziplin, klar.
Genau.
Ne? Da wollen wir ja alle hin. Dass wir uns gar nicht mehr ärgern, ne?
Genau.
Sondern, aber auch zu dem Parkbeispiel nochmal, ne? Diejenigen, die dann an diesen Parkort glauben, die sehen auch das ist jetzt auch ein ganz entscheidender Punkt, die sehen oft nur die Erfolge, die sie haben. Die sehen oft auch gar nicht, wenn sie den Parkplatz nicht gefunden haben. Und bei den anderen ist es so, die sehen halt nur die Misserfolge und die sehen, und wenn sie einen Parkplatz gefunden haben, dann nehmen die das gar nicht mehr als Erfolg wahr. Also da hast du ja schon wieder die andere Perspektive, ne? Das Glas ist halb voll, halb leer. Du kriegst gar nicht mit. Also was letzten Endes faktisch passiert, spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt nur eine Rolle, wie du das empfindest, wie du das bewertest. Und dann sind wir schon wieder, um den Kreis zu schließen, bei der Entstehung von Stress. Stress ist ja nicht das, was passiert, sondern Stress ist das, wie dein vegetatives, emotionales Nervensystem auf eine Reaktion, auf eine Aktion reagiert. So, und da hast du immer hast nicht immer die Wahl, aber wenn du dich damit beschäftigst, hast du langfristig die Wahl, aus diesem Automatismus auszusteigen. Deswegen nochmal Reiz und Reaktion. Ne?
Und das ist auch zum Beispiel, um nachher noch mal ein Beispiel zu sagen, was mir auch oft passiert. Wir neigen ja alle dazu, wenn man sich viel vornimmt oder viel auf dem Zettel hat, und dass wir abends immer nur das sehen, was wir nicht geschafft haben, und nicht das sehen, was wir geschafft haben. Ne? Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht dieses für jedes Pillepalle sich einen Orden anheften, sondern auch tatsächlich mal gucken, so, was war denn eigentlich alles? Oder wenn ich was nicht geschafft habe, warum habe ich es nicht geschafft? Ne? Also ist was dazwischen gekommen? Gibt es eine andere Belastung, die noch dazukommt? Weiß der Henker, dass man wirklich genau guckt, was ist da und was ist trotzdem passiert?
Ja, ne? Das ist gerade als Musikerin oder Musiker ist das teilweise ziemlich krass, weil das kriegen wir gar nicht mit. Also vor ein paar Jahren hat ein Kumpel zu mir, mit dem ich in der Band spiele, gesagt, oh Manuel, also ich habe, das ist so krass, in den 40ern, da machst du an einem Tag so viel wie in den 20ern in 2 Wochen. Der hat absolut recht. Der hat absolut recht. Und das vergisst man gerne mal.
Mhm.
Ja. Und das ist manchmal auch natürlich nicht einfach zu ertragen, weil zum Beispiel als Musiker, ich teile den Tag immer in so, wenn man arbeitet, in verschiedene Bereiche ein. Also Tagesgeschäft, kreatives Arbeiten, Geld verdienen, konzeptionelles Arbeiten, ja. So, und wir sehen oft überhaupt nicht die Sachen, die wir machen, weil uns vielleicht bestimmte Teilbereiche wichtig oder wichtiger oder unwichtiger erscheinen. Also wenn man zum Beispiel 1,5 Stunden übt, ist das schon wieder keine Arbeit, weil das machen muss man ja eh machen. Aber natürlich ist das Arbeit. Ne? Eine Stunde E-Mail schreiben nervt, ja. Ich betrachte das nicht als Arbeit, weil das ist für mich so, es läuft so zwischen ferner Liefen, ja, unter ferner Liefen, aber natürlich ist das Arbeit. So, für mich ist zum Beispiel nur Arbeit, wenn ich an einem Konzept arbeite oder wenn ich Musik schreibe, das ist für mich richtige Arbeit. Also da, wenn ich mental, rational, geistig, voll im Flow in irgendwas involviert bin, aber der ganze Kleinmist, der zwischendurch gemacht werden muss, von der Waschmaschine ausräumen, bis irgendwas zur Post bringen oder das ist ja auch Arbeit.
Ja.
Und man sieht es halt gar nicht. Und wenn du mal die ganzen Sachen aufschreibst, oder wenn du jeden Abend einfach mal aufschreibst, was du an dem Tag neu gelernt hast oder was dir an positiven Dingen passiert ist, dann in der Arbeit zum Beispiel, du kannst es mit dem Privatleben genauso machen, dann kriegst du sehr schnell mit, ganz schön viel passiert heute. So. Und das, dann hat man wieder eine neue Perspektive und dann sieht man auch, was alles gut gelaufen ist. Und das ist ja genau der Punkt. In der Regel ist es so, dass sonst viel mehr gute Sachen passieren als schlechte. Ne? In Bezug auf Optimismus. Wir gehen aus dem Haus, machen unser Zeug, kommen abends gesund wieder. Das ist eigentlich ziemlich cool so.
Absolut, ja. Und nicht selbstverständlich, genau.
Nee,
oder?
Ja. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und da geht es ja schon los. Du kannst dich jetzt die ganze Zeit darüber beklagen, was alles schiefgelaufen ist an dem Tag. Aber allein, dass du abends gesund auf deinem Sofa sitzt und irgendeine Netflix-Folge in dich reinhämmerst, so. Ich meine, wir leben wie Könige, ja. Ich meine, vor 60 Jahren gab's noch keine warme Dusche. Also heute machen wir es jeden Tag. Ist total absurd. So. Oder auch Musiker. Ich meine, wie die vor 100 Jahren gelebt haben. Hallo?
Mhm.
Ja. Und heute, meine Platte hat es nicht geschafft. Hört keiner. Ja.
Naja,
Welcome
ich meine,
überleg
dir mal, ne? Wie lange hat der Mozart, wollte so gerne, stand hier immer und hat an dem Schlosstor gerüttelt, ja. Oder alle. Oder Beethoven auch nicht genug Geld bekommen oder so, die haben auch nicht die ganze Zeit gedacht, oh wow, ich bin Weltstar und ich bin in 100, 200, 300 Jahren immer noch irgendwie King. Ja, ja. Haben die Selbstwahrnehmung konnten die ja gar nicht haben. Nee. Ne? So, und wir fangen uns halt, wir vergleichen uns gerne halt so auf die Art, ne?
Liebe Kirsten.
Aber das schweift ab.
Ja. Und wir schweifen auch ab. Ich merke nämlich schon, wie wir ein Best-of-Resilienz gerade aufgenommen haben in 38 Minuten. Und deswegen würde ich jetzt hier gerne mal so langsam das Ende einleiten, weil wir haben ja noch viele andere Folgen, wo wir das alles miteinander verschränken wollen.
Aber was mir gerade einfällt, Entschuldigung, was ich ganz cool fände, wenn jetzt jemand von euch Hörerinnen oder Hörern eine Frage dazu hat, dann nehmen wir die natürlich irgendwie gern entgegen und beantworten sie, weil das wäre ja eigentlich auch eine coole Sache, um dann auch mal konkreter zu werden oder könnt ihr auch mal sagen, so, ich, mir ist das und das passiert, so, wie wäre ich denn, wie hätte ich denn reagieren können, wenn ich jetzt super resilient wäre oder so. Mhm. Ne? Das ja. wären ja vielleicht mal Ideen. Also wer Lust hat, gerne Fragen an uns.
Ja, praktische Beispiele ist auch immer toll.
Ja.
Ne? Wo es einfach dann konkret wird. Okay, ja, das war
wir
heute.
Sind optimistisch.
Genau, das war die Einführung in Resilienz mit Nummer 1, Optimismus und Zuversicht. Wir haben viele andere Sachen auch schon angerissen, aber demnächst dann in die Tiefe. Und ich würde sagen, hier machen wir Deckel drauf.
Ja, ne? Dankeschön.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an office@intakt-coaching.de. Alle Infos zu Manuel und dem Musikercoach Collective findest du in den Shownotes und auf meiner Website www.intakt-coaching.de findest du alles zu meinem Blog, zu meinen Coaching-Angeboten und du kannst dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Und wir freuen uns auch, wenn du uns eine schöne Bewertung hinterlässt. Vielen Dank. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.